Herzlich willkommen bei Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der Habeleer Vorarlberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und wir schauen im kommenden Beitrag auf zwei zentrale Säulen der österreichischen Grünlandwirtschaft, die Milchviehhaltung und die Mutterkuhhaltung, und werfen gemeinsam mit Privatdozenten Dr. Leopold Kirner von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien einen Blick in die Zukunft. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Ergebnisse aus dem Prozess zur Vision 2028 Plus des Landwirtschaftsministeriums. Wie sieht das Einkommen aus und welche Perspektiven gibt es für Milchvieh- und Mutterkuhbetriebe? Wie liegen die Chancen für Spezialisten, die auf Qualität, Weidehaltung, Bio und Regionalität setzen? Und was brauchen unsere Betriebe, um auch morgen erfolgreich wirtschaften zu können? Seien Sie gespannt auf einen interessanten Podcast und bleiben Sie dabei. Hören Sie hinein. Zu wichtigen Zahlen, Trends und Herausforderungen bekommen Sie heute Ergebnisse. Lieber Leopold, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas.
Leopold, du warst ganz zentral involviert in der Vision 2028 Plus. Du hast das wissenschaftlich begleitet und auch einige Auswertungen gemacht und Befragungen gemacht. Und die Ergebnisse, die wir heute besprechen, stammen ja daraus. Kannst du uns kurz ein bisschen was zur Vision 2028 Plus sagen als Einleitung?
Ja, das war ein Anliegen unseres Herrn Bundesministers, eine Vision für die Landwirtschaft in Österreich zu entwickeln. Einerseits auch das Heft des Handelns in die eigene Hände zu nehmen, nicht nur quasi von den äußeren Bedingungen sich treiben zu lassen, sondern ein Zukunftsbild, wie sollte unsere Landwirtschaft in 2028 plus und darüber hinaus aussehen. Und wir haben versucht, das dann sehr gründlich zu bearbeiten, indem wir auch eine gute Analyse gemacht haben mit den Befragungen, die du angesprochen hast, und dann in den 7 Handlungsfeldern spezielle Themen aufbereitet haben und zusammengefasst haben.
Jetzt, heute reden wir über die Milchviehhaltung und die Mutterkuhhaltung. Warum ist gerade dieser Bereich in Österreich so wichtig und warum macht es Sinn, sich da hinein zu begeben?
Also grundsätzlich, wir haben uns in der Vision für alle Betriebszweige interessiert, aber die Milchviehhaltung und auch Mutterkuhhaltung oder die Kuhhaltung generell hat natürlich eine große Bedeutung in Österreich. Von der Bruttowertschöpfung, von der Anzahl der Betriebe, wir haben also über 20.000 Milchviehbetriebe verstreut über ganz Österreich. Wir sind ein alpines Land. Wir müssen unser Grünland gut verwerten, da ist die Milchkuhhaltung ein wichtiger Bereich. Und die Mutterkuhhaltung ist ebenso sehr wichtig, weil sie oft sehr sensible Regionen landschaftlich pflegt, was für unser Bild, für unser Landschaftsbild in Österreich ja sehr relevant ist und den Tourismus auch zugute kommt.
Gehen wir vielleicht am Anfang ein bisschen in den Bereich der Milchviehhaltung. Was kannst du oder was konntet ihr aus den Befragungen und auch aus den Daten ableiten?
Zur Milchviehhaltung, ja. Also wir haben, da spreche ich also mit KiQuest zusammen, dem Marktforschungsinstitut, 1505 Landwirtinnen und Landwirte in ganz Österreich Ende 2023 befragt. Darunter waren dann 293 Milchviehbauern und Bäuerinnen, also eine sehr große Stichprobe. Und wir haben gefragt, einerseits neben den ganzen strukturellen Fragen, wie zufrieden sind Sie? Wie schauen Sie in die Zukunft? Sind Sie optimistisch? Wollen Sie den Betrieb in 10 Jahren auch noch weiterführen? Dann haben wir die zentralen Herausforderungen angesprochen und auch Lösungsansätze gefragt. Und vielleicht ganz kurz, wenn ich mit dem ersten Teil beginne, mit der Zufriedenheit. Da schaut es so aus, dass bei der Milchkuhhaltung, also die Milchviehbetriebe, etwas oder überdurchschnittlich zufrieden sind im Vergleich zur Gesamtstichprobe über ganz Österreich.
Aller
Betriebe in Österreich. Mhm. Also zum Beispiel haben 21% aller Betriebe gesagt oder Betriebsführerinnen gesagt, sie sind sehr zufrieden mit der momentanen Situation ihres Betriebes. An und für sich würde ich meinen, ein sehr gutes Ergebnis. Also dass jeder Fünfte sehr zufrieden ist. Das würde man vielleicht so nicht wahrnehmen. Aber und weitere so 40% eher zufrieden. Also auch ein großer Anteil. Und unter den Landwirten und Landwirten mit Milchkuhhaltung ist der Anteil höher. Und gleich ist es auch bei der nächsten Frage, wie die Zukunft gesehen wird. Schauen Sie optimistisch oder positiv in die Zukunft oder eher negativ in die Zukunft? Und da war der Anteil auch höher als über die gesamte Stichprobe hinweg.
Ihr habt ja neben den Befragungen auch die wirtschaftlichen Daten der Milchviehbetriebe euch angeschaut und ihr habt das für den Durchschnitt gemacht, ihr habt es nach Größenklassen euch angeschaut. noch Regionen ein bisschen. Mhm. Was kann man zu den zur wirtschaftlichen Entwicklung sagen?
Also ich würde das schon eindeutig so aussprechen, dass die wirtschaftliche Situation der Milchbauern über alle jetzt gut ist, relativ gut ist. Mhm. Wir haben stabile, gute Milchpreise, das hätten wir uns vor 5 oder 10 Jahren gar nicht vorstellen können. Mhm. Im April 2021 hatten wir noch einen Milchpreis von 35 Cent netto, österreichweit. Mhm. Und jetzt in den letzten 2 Jahren so 56 bis 58 Cent. Also da hat sich viel getan und das bildet sich auch in den Einkommen wieder. Wir haben also stabile Einkommen von 50 bis 55.000 Euro im Schnitt der Milchviehbetriebe. Mhm. Natürlich muss man dazu sagen, mit 1,7, 1,8 Arbeitskräften, die, wenn man sie nach strengen Ansätzen der Ökonomie bewertet, nicht voll entlohnt werden, wie zu marktüblichen Preisen. Also dieser Rentabilitätswert oder Koeffizient ist nicht 1, sondern etwas darunter. Aber er ist näher zu 1 gerückt. Also relativ stabile Situation. Und wenn wir so den Ausblick, aber vielleicht kommen wir da später zu sprechen, dann sehe ich auch hier durchaus eine positive Entwicklung. Aber das ist der Durchschnittswert. Wir haben eine Riesenstreuung. Das haben wir auch in einem schönen Bild auch gezeigt. Bei den größeren Milchkuhbetrieben sehr gute Einkommen, teilweise auch eine Vollkostendeckung, also auch die eigene Arbeitszeit, auch das eigene Kapital kann also hier entlohnt werden. Wir haben aber in Österreich nach wie vor sehr viele kleine Betriebe. Also wenn man die kleinere Gruppe der Betriebe mit 7, 8 Kühen, die laufen unter kleine Betriebe im grünen Bericht, dann haben die Einkommen, die liegen bei 10.000 bis 15.000 Euro, also deutlich darunter.
Mhm. Mit gleicher Arbeitskraftausstattung?
Natürlich schon weniger, aber die Einkommen sind deutlich geringer und so viel geringer ist natürlich nicht der Arbeitseinsatz, weil auch bei 7, 8 Kühen die Technik ist eine andere. Mhm. Also da sehen wir schon, dass es hier eine Auseinanderentwicklung gibt zwischen den größeren, auch Betrieben, die in einer günstigeren Lage sind, als jene, die in schwierigeren Lagen, mit einer höheren natürlichen Erschwernis sind. Die oft auch in Nebenerwerb geführt oder fast ausschließlich in Nebenerwerb geführt wird, weil sonst ja das Haushaltseinkommen ja nicht ausreichen würde.
Das heißt, kleinere Betriebe haben oft die Variante, dass der Mann vielleicht auswärts arbeitet, die Frau zu Hause den Betrieb führt, oder?
Ja, das wird.
Oder umgekehrt.
Das wird beides sein, ja. Mhm. Zum Teil auch, also ich kenne auch Betriebe, wo beide auch teilweise arbeiten gehen, um den Betrieb auch führen zu können, was viel Management und viel Anstrengung bedarf natürlich.
Ihr habt ja ein bisschen bei den Befragungen in die Zukunft geschaut und kann man da was ableiten? Haben diese Betriebe auf deine Frage, wie wird euer Betrieb in Zukunft ausschauen, möglicherweise anders geantwortet wie die größeren Betriebe?
Mhm. Ja, da gibt es einen Einfluss der Größe, dass größere Betriebe eher sagen, dass sie weiterwirtschaften wollen. Wir haben ja auch die Frage gestellt, wie schaut der Betrieb in 10 Jahren aus, wird weitergewirtschaftet oder wird die Betriebsführung eingestellt? Da gibt es einen größeren Einfluss. Was aber schon interessant ist, bei der vorigen Frage Zufriedenheit, haben wir das auch nochmal genauer angeschaut, da gibt es keinen größten Einfluss. Also kleinere Betriebe, jetzt über alle, jetzt nicht speziell Milchviehhaltung, das haben wir nur über alle Betriebe ausgewertet, dass kleinere Betriebe genauso zufrieden sind wie größere Betriebe.
Okay, okay.
Und was schon einen, also einerseits für die Zukunftsaussichten gibt es einen Einfluss der Größe und bezüglich Zufriedenheit gibt es einen großen Einfluss des Alters. Also Jüngere sind zufriedener und optimistischer als ältere Betriebsleiterinnen und Leiter.
Gibt es da eine Erklärung dafür? Das wundert mich. Sind Jüngere progressiver, denken objektiver,
ich kann mir vorstellen, wenn ich,
optimistisch in die Zukunft?
Ja, oder? Ich glaube schon, dass es generell einmal gilt, dass jüngere Menschen optimistischer sind. Ich glaube, das sieht die Evolution schon vor. Mhm. Und wenn ich jung bin, dann habe ich eine Perspektive für die nächsten 10, 20, 30 Jahre, wenn ich den Betrieb übernommen habe. Und bin von daher wahrscheinlich zufriedener oder optimistischer als jemand, der älter ist, weil bei den Älteren wissen wir gar nicht, ist da auch ein Hofnachfolger dabei oder nicht. Und da gibt es sicherlich schon wahrscheinlich auch dadurch weniger Optimismus. Ganz interessant noch, Ergebnisse, die noch nicht veröffentlicht sind, weil ich sie gerade auswerte bei der Jugendstudie. Mhm. Da haben wir 9.421 junge Menschen erfasst in einer Online-Befragung. Das ist über die Schulen, über die Klassen, eher auch hier in Raumberg Gumpenstein erfolgt. Und da haben wir auch ähnliche Fragen, also teilweise ähnliche Fragen gestellt wie in der Vision. Wir wollten wissen, wie die Jungen, das sind 14- bis 17-Jährige, da denken, und haben auch die gleiche Frage gestellt mit Zufriedenheit und Optimismus. und da ist sie zufriedener mit dem eigenen Betrieb, obwohl sie ja selber noch nicht Betriebsführer sind in dem Alter, deutlich zufriedener ist. Also der Optimismus deutlich höher ist. Mhm. Also scheinbar gibt es hier schon einen Alterseinfluss.
Wo siehst du, wenn man es so hört, könnte man jetzt glauben, die Milchviehhaltung hat keine Herausforderungen in Österreich. Dem ist aber auch nicht
natürlich
so.
Ja, ja.
Kannst du uns da ein paar so Dinge mitgeben und auch dann Lösungsansätze?
Ja, genau. Also Herausforderungen gibt es natürlich genug. Nein, also so ist es nicht. Ich vergleiche das oft auch mit anderen Sparten. Da steht die Milchproduktion relativ gut da. Auch wenn man durchs Land fährt, da wurde viel investiert in die Milchproduktion. Das zeigen auch die Zahlen der Investitionsförderung, dass vieles in die Milchproduktion gegangen ist. In anderen Bereichen deutlich weniger. Aber natürlich gibt es viele Herausforderungen. Die Wirtschaftlichkeit, habe ich schon angeführt, für kleinere Betriebe ist eine Riesenherausforderung bei hohem Arbeitseinsatz. Die Frage, wie es da weitergeht, welche Möglichkeiten haben solche Betriebe im extremen Berggebiet oder im Berggebiet und so weiter, ist eine große Herausforderung. Also ich suche nach einer Geschäftsidee oder wie man das eben auch einkommensmäßig gut schafft. Zentrale Herausforderung, die über alle Betriebstypen hinübergehen, sind eher die Dinge, die von außen ganz stark an die Landwirtschaft herangetragen werden, wie Produktionsanforderungen,
Auflagen, sozusagen.
Auflagen, Bürokratie, Dokumentationspflichten. Und bei der Milchproduktion noch überproportional die Planungsunsicherheit. Also das haben die, wir haben das verglichen über alle Betriebsformen und bei den Milchbauern, später dann werden wir auch sprechen bei der Schweinehaltung, ist diese Planungsunsicherheit größer als im Schnitt aller Betriebe.
Wie erklärst du dir das im Milchviehbereich? Ich könnte es mir bei der Schweinehaltung vorstellen, weil man ja nicht weiß, wie die Tierschutzauflagen, Haltungsauflagen in Zukunft sein werden oder nicht so klar ist das Bild. Warum ist das in der Milchviehhaltung auch ein Thema? Ist es die Angst der Weltmarkt?
Ja.
Oder?
Also ich würde das ähnlich interpretieren, hat uns auch etwas überrascht, weil ich glaube schon eher, dass es in Richtung Weltmarktpreise und Preisgestaltung generell geht, dass da hier eine Unsicherheit herrscht, weil es ja viele Schwankungen schon gegeben hat und vielleicht auch wieder kommen werden. Nur momentan sehen wir in der kürzlichen Vergangenheit eine relativ stabile Entwicklung auf gutem Niveau. Man muss immer, natürlich könnte es immer mehr sein und so weiter, aber wenn man das vergleicht von vor 4, 5 Jahren, dann war das eine gute Entwicklung. Ich kann es also so erklären, dass hier eine Angst, nach wie vor eine Sorge vorhanden ist, es könnten wieder solche extremen Ausschläge auch nach unten geben, die es ja 2009 gegeben hat, nach 2011, nach den guten Jahren, immer wieder.
Was würdest du Milchviehbetrieben raten, wenn man sozusagen seinen Betrieb überdenkt, ausrichtet? Das macht man ja ständig eigentlich und soll man ja auch. Was sind so für dich so wichtige Punkte dabei, die du mitgeben willst? Auch welche Strategie, Qualitätsstrategie? Natürlich, jeder Betrieb ist anders, aber es gibt schon ein paar Ansätze.
Auf alle Fälle. Also grundsätzlich einmal eine Grundstrategie auszuwählen, wo fühle ich mich eher zu Hause oder was ist eher meine Stärke oder auch die Möglichkeiten des Betriebes, auch in die Größe und Spezialisierung zu gehen, weil ich hier natürlich die Fixkostendegression habe. Ich kann das Kilogramm Milch einfach billiger erzeugen, wenn ich 65 Kühe, 80 oder noch mehr habe. Die Frage ist hier, komme ich mit den Wachstumskosten überein? Komme ich mit der Arbeitswirtschaft überein? Und passt das System auch zu uns als Familie? Also das wäre mal der eine Weg. Und der andere Weg, der häufig auch in Österreich gegangen wird, weil es gar keine so Möglichkeiten gibt zu wachsen und auch nicht sinnvoll ist in vielen Bereichen oder vielen Regionen, ist natürlich die Qualitätsführerschaft, sagen wir das in der Marketingsprache, auf Qualität zu setzen. Das kann die Biermilch sein, das kann die Heumilch sein, das können spezielle regionale Vermarktungswege sein.
Direktvermarktung.
Genau, Produkte natürlich immer die Direktvermarktung auch. Und hier also die... Wichtig ist, glaube ich, auch ganz wichtig herauszufinden, was passt zu uns als Familie. Also wo fühlen wir uns zu Hause, wo sind unsere Stärken? Und bei den auch bei der Studie erfolgreichen Betriebe haben wir gesehen, dass hier ein ganzes Bündel notwendig ist. Auch diejenigen, die Qualität erzeugen, müssen bei den Kosten gut sein. Diejenigen, die natürlich viel investieren, hohe Kosten haben jetzt in der Investition, die müssen natürlich bei den laufenden Kosten, die müssen viel Menge erzeugen, damit sie damit den Kosten runterkommen. Und wir haben Betriebe, die sind groß, die sind erfolgreich und es gibt auch solche, die sind groß und sind weniger erfolgreich. Es kommt also ganz stark darauf an, wie wurde investiert, mit welchen Kosten und wie ist das laufende Management.
Es gibt auch kleine, die erfolgreich sind. Das muss man
ja, natürlich. Ich habe das jetzt nur als Beispiel genannt. Ja. Natürlich, wir haben auch kleine Betriebe, die sehr erfolgreich sind. Und eine wichtige Kennzahl gibt es in der Buchführung, das ist die Gewinnrate. Die sagt aus, wenn ich zum Beispiel 100 Euro einnehme über Milchgeld, Kuhverkauf oder was auch immer, wie viel bleibt über als Einkommen? Und im Schnitt ist die Gewinnrate so 25%.
Also von 125 Euro bleiben über?
Genau, also drei Viertel gehen quasi weg, ein Viertel bleibt, wie man Landläufer auch sagt, unterm Strich übrig. Es gibt aber Betriebe, da bleiben 40% übrig und es gibt Betriebe, da bleibt 10% übrig. Also wenn ich Betriebe analysiere, dann ist natürlich das Einkommen einmal ein wichtiger Indikator, der erste Blick, aber dann gehe ich sofort auf die Gewinnrate, weil da kann man das Stärken und Schwächen sofort herausarbeiten.
Effizienzparameter eigentlich, oder?
Eigentlich schon, ja. Das heißt, ich würde mir zuerst einmal anschauen bei den Betrieben, also wenn ich in die Entwicklung gehe, natürlich einmal gute Zahlen zu erfassen. Wo stehe ich? Bevor ich Entwicklungsschritte mache, ist immer wichtig, wo stehe ich eigentlich? Eine gute Analyse, ähnlich wie bei der Vision, die wir da gemacht haben. Und dann sehe ich zum Beispiel, wo ist die Gewinnrate, wie ist das Einkommen, wie ist der Rentabilitätskoeffizient, wie ist die Verwertung der wichtigen Faktoren Arbeit, Kapital und Boden. Und dann kann ich, dann erkenne ich ja Stärken, Schwächen und dann kann ich zielgerichtet eine Strategie entwickeln, die natürlich in Verbindung mit eigenen persönlichen Fähigkeiten, der Motivation, der familiären Situation natürlich in Verbindung gebracht wird.
Wir haben ja schon einen Podcast zum Thema gemacht, was zeichnet erfolgreiche Betriebe aus? Und auf den könnt ihr jetzt vielleicht ein bisschen verweisen, weil da geht's in die Tiefe, hören Sie dort auch hinein. Und jetzt gehen wir vielleicht zu den Mutterkuhbetrieben ein bisschen, oder? Wir bleiben im Grünland. Wir sind jetzt bei Betrieben, die komplett anders aufgestellt sind, wo sich auch ein anderes wirtschaftliches Bild zeigt.
Eindeutig, ja. Ja, wir haben also bei den Mutter-Kuh-Betrieben doch deutlich geringere Einkommen. Also ich habe schon vorhin gesagt, bei den Milchkühen, da reden wir zwischen 50.000 und 55.000 Euro in den letzten 2 Jahren.
Im Schnitt?
Im Schnitt über alle mit großer Streuung. Bei der Mutterkuhhaltung reden wir bis vor kurzem, also 2023 hatten wir ungefähr 10.000 Euro Einkünfte aus der Land- und Forstwirtschaft je Betrieb bei einer Arbeit, bei 1,02 Arbeitskräften. 2024 ist das gestiegen, deutlich gestiegen, aber noch immer auf geringem Niveau, auf etwa 14.000 Euro. Das ist einmal ein positives Signal. Das hat zwei Gründe. Einerseits die Rindfleischpreise sind stark gestiegen und andererseits auch die öffentlichen Gelder für Mutterkuhbetriebe sind gestiegen durch die Inflationsanpassung und durch die Weiterentwicklung auch des ÖPOL. Aber generell müssen
trotzdem
wir davon
noch auf sehr
genau, trotzdem müssen wir einfach sagen, auf sehr bescheidenem Niveau. Einfach, wenn wir sagen, wir haben jetzt 14.000 Euro, aber wir haben knapp 7.000 Euro nur Sozialversicherung, nicht? Also da ist die Hälfte schon wieder weg. Und das ist die ganz große Herausforderung. Das zeigt sich auch in den Zahlen zu den Mutterkühen selber, wo wir 2014 den Höchststand hatten bei 260.000 Kühen und jetzt haben wir 100.000 Kühe weniger. Mutterkühe weniger.
Es gibt ja auch Mutterkuhbetriebe, die wieder in die Milchviehhaltung zurückgestiegen sind oder in eine Rindermastform umgestiegen sind, oder?
Genau, gibt es. Durch den Wegfall der Quote ist ja mehr Bewegung entstanden.
Was können wir den Mutterkuhbetrieben mit auf den Weg geben?
Es gibt Ansatzpunkte, auf alle Fälle. Ich schaue mir immer wieder die Ergebnisse an. Also ich sehe nach wie vor in den Mutterkuhbetrieben eine hohe Fixkostenbelastung, auch eine hohe Abschreibung im Vergleich zu dem, was erlöst wird. Das Problem in der Mutterkuhhaltung, ich habe bei einer Einstellerproduktion habe ich einen Deckungsbeitrag von 600, 700 Euro pro Mutterkuh. Bei Bio-Jungen in der Produktion, und damit ist schon eine Möglichkeit, in Richtung Qualitätsschiene zu gehen, habe ich 1.000, 1.100, also doch schon deutlich mehr. Ich habe in der Mutterkuhhaltung nur ein Kalb pro Jahr zu verkaufen. Maximal ein Kalb, wenn alles funktioniert. Also da bin ich bei der Milchkuhhaltung jeden Tag quasi kann ich melken. Und in der Milchkuhhaltung habe ich gut 3.000 Euro derzeit Deckungsbeitrag. Also das sind einfach große Unterschiede. Das heißt, ich habe weniger Erlös. Die Herden sind auch oft kleiner. Das heißt, ich muss in der Kostenstruktur besonders effizient sein. Und das sind viele Betriebe nicht, weil sie auch natürlich klein sind und weil sie auch ehemals einmal einen Milchkuhbetrieb haben, hier noch Fixkosten quasi nachziehen von der teurere Milchproduktion. Mhm. Ansätze gibt es auf alle Fälle, also Kosten zu senken. Ich kenne ja einige Mutterkuhbetriebe, die das wirklich ordentlich durchziehen, also geringe Mechanisierungskosten. Ich sehe oft bei Mutterkuhbetrieben die gleiche Mechanisierung wie bei Milchkuhbetrieben. Man muss aber wissen, dass man ein Viertel oder ein Fünftel weniger Deckungsbeitrag hat. Das heißt, das kann nicht funktionieren. Da muss man Bewusstsein schaffen, muss man mehr in Richtung Gemeinschaften gehen oder welche Optionen es hier in der Technisierung einfach gibt. Wie gesagt, die Stallbauten, wenn man hier neu baut, das eh schwierig ist, muss man ganz offen sagen, mit dem Verdienst, dass man hier möglichst billige Baulösungen sucht. Und natürlich in Richtung auch Qualitätsproduktion, dass man hier versucht, gibt es die Möglichkeit, hier in einem Qualitätsprogramm teilzunehmen. Weil die Qualitätsprogramme, ich habe ja gesagt, 100.000 Kühe mal weniger im Vergleich zu 2014, das sind ja 11 Jahre, das ist wirklich rasant gegangen. Da fehlen ja Kälber, da fehlt ja die Grundlage für viele Programme. Insofern sind auch die Preise gestiegen, weil das Angebot einfach deutlich weniger wurde. Daraus ergeben sich auch wieder Chancen. Und ein Mutterkuhbetrieb muss eigentlich eine Gewinnrate, wenn er wirklich erfolgreich sein möchte, muss eine Gewinnrate von 40% haben, 50%. Okay. Solche gibt es nämlich. Und die haben dann auch relativ gute Einkommen.
Oft ist es ja so, dass Mutterkuhhaltung mit einem anderen Standbein verknüpft ist am Betrieb. Ja, also Forstwirtschaft, Tourismus und. Wie siehst du das?
Ja, ist einerseits sinnvoll, gibt Synergien, andererseits notwendig natürlich. Wenn ich eine Herde habe von 14, 15 Mutterkühen, ist es sehr häufig, oft auch weniger, dann brauchen wir nicht viel nachzurechnen. Das kann kein ausreichendes Einkommen sein. Insofern brauche ich die Kombination. Hier ist natürlich wichtig, dass man, das ist schon in Richtung Diversifizierung, was ja Sinn macht, dass man hier gute Voraussetzungen schafft, dass hier auch die Arbeitsorganisation gut läuft, damit man sich nicht auch verliert und trotzdem auch in der Mutterkuhhaltung noch diese Professionalität hat, dass man zumindest jährlich ein Kalb auch verkaufen kann.
Mit einer guten Qualität.
Mit einer auf alle Fälle guten Qualität.
Du schreibst in einem Beitrag und das werden wir auch verlinken dann bei unserem Podcast, Chance für Spezialisten, oder? Also man muss sich's wirklich sehr gut überlegen, in welche Richtung man geht.
Genau, also ich glaube einfach, dass die Ergebnisse auch im grünen Bericht noch ein bisschen die Folge sind von viele extensiv wirtschaftete Milchkuhbetriebe haben umgestellt vor 10 Jahren oder noch länger oder kürzlicher und sind eigentlich noch mehr, sind wahrscheinlich ähnlich weitergeblieben Milchbauern, nur dass sie die Milch nicht verkaufen, ans Kalb geben und da gibt es auch einfach viele. Es braucht irgendwie wahrscheinlich ein neues Denken, was heißt effiziente, moderne Mutterkuhhaltung, auch im Kleinbetrieb, kleineren Betrieb in Österreich. Bei den großen Herden, eine Kuh ist ja relativ, oder ein Rind ist ja relativ anspruchslos, also relativ, man kann da sehr viel machen mit relativ günstigen oder billigen Bauweisen und Mechanisierungen. Das ist natürlich bei kleineren Betrieben schwieriger, aber dass wir da mal überhaupt auch ein bisschen denken in die Richtung.
Welche Möglichkeiten gibt's? Das heißt, es ist auch Auftrag an uns in der Beratung und Forschung, hier Innovationen hineinzubringen, sozusagen Low-Cost-Innovationen zu transportieren, aber Professionalisierung zu betreiben, oder?
Genau. Trotzdem mit hoher Qualität. Gibt ja auch Leitbetriebe, die anzuschauen, wie machen die das im Großen, wie kann man das auch im kleineren Umfang verwirklichen? Um einfach mit den Kosten runterzukommen.
Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Mutterkuhhaltung in Österreich ja auch sichert, dass unser Grünland bewirtschaftet wird in Regionen, wo eben die Milchviehhaltung nicht mehr zu Hause ist oder weniger verbreitet ist.
Also Landschaftsschutz ist auch, wir brauchen eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft, die also letztendlich geht es darum, den eingesetzten Faktor Arbeit, Boden und Kapital gut zu entlohnen. Es muss nicht mit 15 Kühen, wird man nicht erreichen, dass man davon leben kann, aber dass zumindest der Einsatz, der Arbeitseinsatz, der Kapitaleinsatz zu marktüblichen Preisen entlohnt ist. Das wäre das Ziel. Und da gilt es zu suchen oder Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kann das gehen, wie kann das funktionieren.
Jetzt können wir ein bisschen über die Rahmenbedingungen sprechen oder auch was wäre wichtig, um einerseits die Milchviehbetriebe zu stützen, auch die Mutterkuhhaltung zu erhalten, zu optimieren. Wo siehst du jetzt im politischen Bereich, aber auch im Beratungsbereich Handlungsbedarf oder Ansätze, Notwendigkeiten? Ich meine, die Vision ist ja auch schon so etwas, weil man da auch sich die Zukunft angeschaut hat und gesagt, was brauchen wir? Und dass wir darüber jetzt reden, ist ja auch schon wertvoll, weil, ja, weil man sich mit der Zukunft beschäftigt.
Also in der Vision ist ganz klar angeführt, wir haben ja dann auch in den Zukunftsimpulsen noch über die Nutztierhaltung philosophiert. Und da einfach, glaube ich, eine wichtige Botschaft, weil das ist ja gar nicht mehr vielleicht so selbstverständlich, ein klares Bekenntnis zur Nutztierhaltung in Österreich. Mhm. Einerseits, dass wir in die Richtung Qualitätsproduktion gehen. Das kann natürlich unterschiedlich aufgedröselt sein für unterschiedliche Typen von Betrieben, aber Qualitätsproduktion heißt auch, dass wir Mehrwerte schaffen wollen, die wir gut kommunizieren wollen. Das ist auf alle Fälle die Aufgabe der Branche selber. Andererseits würde ich sagen, auch zu sagen und zu kommunizieren, da gibt es den schönen OECD FAO Agricultural Outlook. Der wird alle Jahre gemacht und erstellt eine Prognose für die nächsten 10 Jahre. Derzeit ist der Outlook der neueste 2024 bis 2033. Und da drinnen ist für alle wichtigen Produktionssparten eine Einschätzung von Produktion, Nachfrage und Preisentwicklung gegeben. Und da zeigt sich einerseits für die Fleischproduktion, dass nominale Preise leicht ansteigen. Bei den wichtigen Milchprodukten, also Butter, Käse, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, eine durchaus respektable Steigerung der nominalen Werte, also ohne Einrechnung der Inflation, unter Einrechnung der Inflation waagerecht bis leicht ansteigend. Mhm. Ich denke, das ist ein sehr positives Signal. Mhm. Ich denke mir das oft, wenn man in anderen Branchen geht, wo habe ich relative Sicherheit mit allen Ausschlägen, die natürlich wieder kommen können, eine relative Sicherheit, dass ich sagen kann, in den nächsten 10 Jahren ist mein Produkt real abgesichert. Also in der Chip-Herstellung oder alles viel kurzlebiger. Mhm. Wir haben ein hohes Sicherheitsbedürfnis, auch aus der traditionellen Genese der Landwirtschaft heraus. Aber dass wir solche Dinge auch aufzeigen können, und also der Rahmen.
Kommunizieren auch, oder?
Auf alle Fälle kommunizieren, aufzeigen. Wir bringen das auch in die Ausbildung hinein, diese Einschätzungen. Und wenn es knapp wird, wenn es irgendwo eine Dürre gibt, dann sind die Ausschläge eher nach oben. Natürlich gibt es dann oft eine Bereinigung wieder nach unten, aber das zeigen auch die Jahre 2022 oder weiter nach vor 2011 oder 2008, wo es extreme Ausschläge nach oben gegeben hat. Dann wieder runter, das sind die volatilen Märkte, aber in der Regel sind sie eher nach oben ausgeschlagen. Also das einmal zu kommunizieren und natürlich Ausbildung, Weiterbildung einfach in die Kompetenz. Wenn mich zum Beispiel ein junger Mensch fragt, soll ich zum Beispiel Milchbauer werden oder sein? Wir haben einen Milchviehbetrieb zu Hause und der versucht dann mir zu erklären, wie der Milchbetrieb aussieht, welche Ausstattung er bei der Fläche hat, bei den Tieren. Dann sage ich, das interessiert mich gar nicht so. So, mich interessiert, glaubst du, dass du über die Jahre besser bist als der Durchschnitt? Mhm. Da schwingt ja viel mit. Ne? Wenn ich besser bin, dann interessiere ich mich, dann habe ich Freude und. Und wenn der junge Mensch das eindeutig mit Ja beantwortet, dann kann ich mit einem guten Gewissen sagen, mach das. Also der Rahmen ist das eine, der ist gar nicht so schlecht, wie man manchmal glauben. Dass es schwieriger, dass in manchen Bereichen schwieriger wird, die gesellschaftliche Akzeptanz auch in der Milchkuhhaltung ein Thema wird, zunehmend. Aber der generelle Rahmen, man kann sich darin entwickeln, so würde das, nicht nur um das zu positiv zu sehen, aber man kann sich darin entwickeln. Das andere würde ich sagen, die 80-90%, auf die es darauf ankommt, ist eben die eigene Person. Das Familiäre, das Zusammenwirken, wie verständigen wir uns, wie gehen wir miteinander um, haben wir Freude daran, haben wir auch die Muße, uns Gedanken über die Zukunft zu machen und da die Freude auch ständig ein bisschen besser zu werden.
Mhm. Wir sind ja eingebettet in den Weltmarkt und wir sind sehr Grünland basiert in Österreich, in vielen Produktionszweigen. Wie siehst du das im internationalen Wettbewerb? Ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Mercosur-Diskussion jetzt hier anstoßen oder auch intensive Milchproduktionsländer, die mit sehr hohem Kraftfuttereinsatz, mit Ackerflächen Milch produzieren, wo wir in Konkurrenz stehen. Was sagst du da, was willst du da unseren Bäuerinnen und Bauern mitgeben und auch den Verbänden möglicherweise?
Also erstens aber, sich vor dem Weltmarkt nicht zu fürchten. Ich sage es immer ein bisschen überspitzt, wenn wir den Weltmarkt nicht hätten, hätten wir ein Problem. Nicht? Wir haben ja deutlich mehr Milch, als wir selber konsumieren in Österreich. Insofern
150%.
Insofern müssen wir ja, sind wir auf den Weltmarkt angewiesen. Und der Weltmarkt, das habe ich ja vorhin ausgeführt, entwickelt sich gut, stabil. Sagen wir stabil, um nicht zu positiv zu werden. Auf alle Fälle stabil, auf gutem Niveau. Das heißt, alles, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich die Wettbewerbsfähigkeit, bei Milch wird relativ wenig gehandelt, also international jetzt. Das meiste wird jetzt europaweit, ich denke da an Europa, nicht an Österreich, Europa, im Binnenmarkt abgesetzt. Und da sehen wir auch bei der Nachfrage, ist auch schön in diesem Bericht aufgelistet, dass die Nachfrage weiter wächst. Mhm. Nach Milch sowieso, selbst nach Fleisch wächst sie, weltweit gesehen. Mhm. Insofern sind wir da relativ auf der sicheren Seite. Und das bedeutet aber trotzdem, dass die Stückkosten natürlich auch relevant sind für die österreichischen Betriebe. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, immer ein Stückchen besser zu werden, ist auch hier notwendig, die Produktionskosten ein Stück weit auch trotz teilweise höherer Preise, aber durch Effizienzgewinne, durch arbeitssparende Methoden, dass wir hier mit den Stückkosten runterkommen, weil das auch ein weltweites Phänomen ist. Also da dürfen wir nicht Gefahr laufen, dass wir abgehängt werden.
Mhm, mhm. Der Strukturwandel ist natürlich auch in Zukunft ein Thema, auf kann ich daraus ableiten, muss aber nicht brutal verlaufen, kann man oder wünschen wir uns,
genau.
Und muss auch nicht ins extrem Große hineinspringen, oder?
Also wir haben in den letzten, ich glaube, 10 Jahren haben wir so einen Strukturwandel von 2,5% der Milchviehbetriebe, die aufgegeben haben. Und wenn wir diese Befragung daher nehmen, also die nächsten 10 Jahre, die Aufgaberate und so weiter, dann wird sich das so in etwa fortsetzen. Also wir sehen hier keine Beschleunigung, sehen aber auch nicht unbedingt eine Verlangsamung. Weil gerade die Übernahme des Milchviehbetriebes, das eine ist das Wirtschaftliche, das andere sind natürlich die ganzen menschlichen Faktoren. Will ich das in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Weil das braucht schon eine hohe Motivation oder vor allem eine Freude daran, weil es auch, Tiere zu halten, auch eine Verpflichtung ist natürlich. Mhm. Ich muss täglich, selbst mit moderner Technologie, muss ich einfach täglich am Betrieb sein. Und das muss in ein Lebenskonzept gut auch passen. Und das wird nicht für jeder Mann und jede Frau der Fall sein. Insofern gibt es einen Strukturwandel. Und natürlich werden die Betriebe größer werden. Wir haben jetzt so 150 Tonnen pro Betrieb. Wenn ich so die jetzige Strukturentwicklung weiterschreibe bis 2028, 2030, dann haben wir 18.000 Milchviehbetriebe wahrscheinlich mit 180 Tonnen. Mhm. Also das wird schon, und das wird auf allen Ebenen auch passieren natürlich. Mhm. Mhm. Teilweise gibt es schon auch Regionen, eine Region, die schaue ich mir immer gerne an, das Oberland in Tirol, also der westliche Teil, wo die Betriebe relativ wenig Strukturentwicklung zeigen. Mhm. Das sind festgefügte Formen mit dem Nebenerwerb, aber dort sehen wir schon, dass natürlich die Wettbewerbsfähigkeit abnimmt auch in den Betrieben. Also wie können wir auch Regionen, die mehrheitlich auch schwierigere Bedingungen haben, weniger wachsen können, wollen, dass auch hier die zentralen Faktoren auch halbwegs gut entlohnt werden können. Aber das sind immer wieder auch hier einfach in jedem Bereich, ist glaube ich die Kunst, in jedem Bereich, ob klein, groß, Heumilch oder gentechnikfreie Milch. Es geht darum, immer ein Stück auch besser zu werden. Also Wettbewerbsfähigkeit ist einfach wichtig. Wir sind im Wettbewerb. Wir sind teilweise austauschbar, teilweise Gott sei Dank auch nicht. Wir haben gute Produkte. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion, die gesamte Wertschöpfungskette auch zu sehen. Das heißt, wir brauchen auch eine starke Molkereistruktur, eine starke verarbeitende Struktur, weil nur dann auch die Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden kann, allein auf der Produktionsebene.
Das heißt, wir brauchen innovative Produkte am Weltmarkt.
Auf alle Fälle, genau. Mhm.
Wenn es Strukturwandel gibt, wenn weniger Betriebe werden, bedeutet das ja auch in der Gesellschaft etwas. Wir werden weniger in der Gesellschaft als Bäuerinnen und Bauern und wir werden in den Regionen weniger. Kannst du dazu deine Einschätzung oder was bedeutet das für dich? Was löst das bei dir aus? Mhm.
Ja, das ist auf alle Fälle ein Fakt. Das hat viele Implikationen. Allerseits, dass diese Entfremdung zunimmt zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft mit allen Problemen, die wir heute haben, dass wir weniger kommunizieren, dass weniger Verständnis da ist.
Ist da nicht jetzt ein bisschen ein Umschwung da? Wir bemühen uns über soziale Medien unsere Arbeit hinauszutragen. Genau. Wir bemühen uns in der Werbung nicht mehr, die falschen Bilder zu vermitteln, die sehr geschönten.
Ja, es sind alles sehr gute Ansätze. Aber es wird schwieriger, nicht? Weil ich muss mit sozialen Medien arbeiten. Es ist schon was anderes, wenn ein Mensch auf einen Hof kommt oder Beziehung hat über Verwandte und so weiter, den eigenen Betrieb noch kennt. Wir müssen das teilweise kompensieren über solche digitalen Möglichkeiten. Das ist sehr wichtig und sehr gut. und früh anfangen, auch mit Kindern und so weiter, das kennen wir alles. Also das ist die Herausforderung. Ein anderer Aspekt ist, der gar nicht so zu unterschätzen ist, bäuerliche Familien haben auch noch mehr Kinder. Es ist einfach ländliche Regionen. Das hat alles Implikationen auch auf die Besiedelung, auf die Demografie. Es gibt ja weniger Zuzug in die ländlichen Regionen, dass hier bestimmte Regionen auch entleert werden. Das ist ein Riesenproblem und ein ganz großes Thema. Und auch im Rahmen der Vision, in einem eigenen Handlungsfeld, wo es um die Regionen geht, um den ländlichen Raum, da auch Strategien zu setzen, wo man hier auch Perspektiven aufzeigt, einerseits für junge Menschen in ländlichen Regionen, dass es attraktive Lebensräume sind und auch für junge Frauen.
Ganz ein wichtiges Thema, ja, weil sehr viele Betriebe von Frauen geführt werden. Mhm. Was ich auch glaube, ist, es muss uns gelingen, die verbleibenden Betriebe gut zu vernetzen, mhm. Damit hier ein intensiver Austausch ist, damit man sich absprechen, sich trifft, mit voneinander lernt.
Sich auch stärkt gegenseitig.
Stärkt gegenseitig. Mhm. Natürlich, ich muss mich mit den richtigen Menschen vernetzen, nicht die mich hinunterziehen, sondern die, wo ich positive Energie bekomme und wo ich etwas mitnehmen kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatz in der Beratung und das forciert man ja auch in Österreich, oder?
Auf alle Fälle. Also ganz ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch rausgekommen, Lösungsansätze wurden ja auch gefragt in der Vision. Ausbildung, Beratung, Ausbildung und Weiterbildung ganz oben an erster Stelle. Und an zweiter Stelle schon die Vernetzung. Es hat auch viele, viele Aspekte. Es geht in Richtung Maschinengemeinschaft, wo ich Kosten senken kann. Aber hat viele, viele Aspekte auch gerade innerhalb der Branche, sich zu vernetzen, zu stärken, zu lernen gegenseitig. Wissen wir auch aus vielen Studien, Beratungsstudien, was ist für die Betriebe am wichtigsten, wovon sie lernen? Und das sind in der Regel ihre Berufskolleginnen und Kollegen, weil sie dem das auch glauben. Wenn der das so macht und es funktioniert, dann glauben sie es, als wenn das vielleicht ein Berater sagt, der da keinen Betrieb im Hintergrund hat. Ja. Also Vernetzung, gerade in der heutigen Zeit, Einsamkeit ist ja generell, was man immer wieder liest, eine große Herausforderung. Junge Menschen, aber auch ältere Menschen. Und Betriebe sind auch oft allein, haben oft eine Einzelhoflage, gerade Milchbetriebe. Und da ist der Austausch ungemein wichtig, um sich gegenseitig zu stärken, um auch motiviert zu sein. Oder wenn eine Bäuerin gesagt hat, sie geht auch oft zu Weiterbildungsveranstaltungen, weil sie einfach nette Menschen trifft. Menschen, die auch etwas weiterentwickeln wollen. Und das stärkt sie, das nimmt sie mit. Der Inhalt ist auch wichtig, aber das ist ja fast noch wichtiger. Ich glaube, in dem Sinne ist es, gerade in der heutigen Zeit, wo vieles auch digital abgewickelt wird, wo wir genau wissen, das ist nicht diese Nähe, kann nie sein, kann das nicht ersetzen, dass analoge Begegnungen und Beziehungen sehr, sehr wichtig sind.
Leopold, die österreichische Landwirtschaft ist jung, Gott sei Dank, im Schnitt. Zum Schluss, was möchtest du den Jungen speziell mitgeben, den Grünlandbetrieben?
Dass sie mal herausfinden sollen, was wollen sie in ihrem Leben? Wofür brennen sie wirklich? Ich habe schon oft angeregt, das eine ist, die Unternehmensführung kann man lernen. Man kann Buchführung lernen, man kann Kostenrechnung lernen und so weiter. Aber auch zu lernen, in sich hineinzuspüren und zu erkennen, was ist wirklich das Wesentliche. Und das wird oft, weil die jungen Leute sind begeistert, es wird oft wirklich der Betrieb auch sein oder die Grünlandwirtschaft. Hier den Eltern zu vermitteln, auch loszulassen. Junge Menschen brauchen Perspektive, brauchen Freiräume, sind motiviert. Ich habe eine Gruppendiskussion geführt mit Hofübernehmerinnen und Hofübernehmern. Und das war wirklich schön. Also ganz toll, was sie alles machen wollen. Und teilweise war auch die Angst, ob das geht, von der älteren Generation. Also da noch mehr quasi zu kommunizieren, wie wichtig es ist, hier Freiräume zu schaffen, Parallelsysteme, wo sich junge Menschen entfalten, entwickeln
eine
können.
Eine Sandkiste ausprobieren. Zum Spielen, ausprobieren, aber nicht den Hof riskieren.
Auf alle Fälle, genau. Also eben mit Spielgeld operieren, nicht mit dem tatsächlichen Geld. Sich viel anzuschauen, auch zu reisen. Ich habe mal einen jungen Landwirt aus Deutschland kennengelernt und der hat 2 Wochen reserviert, jedes Jahr, wo er Bildungsreisen macht. Er war in Israel oder in also ganz innovativen Ländern und schaut sich das an. Denn gerade in der Jugend habe ich die Möglichkeit, die Weichen zu stellen. Wenn ich dann einmal einen Stall investiert habe, weil ich genau weiß, das ist das Richtige für mich, da versuche ich dann im täglichen Geschäft gut zu sein.
Da habe ich ja dann 30 Jahre die Abschreibungen zu tragen. Genau. Da habe ich mich fixiert. Da genau. muss ich dann optimal das managen, was ich habe. Ja. Aber wenn ich einen Schritt mache, dann muss ich mir es gut überlegen.
Genau. Aber diesen Schritt auch nicht zu versäumen, weil es eben, das ist ja eine Herausforderung heute, so viele Optionen gibt, irgendwann zu sagen, jetzt entscheide ich mich auch. Aber das braucht eine fundierte Vorbereitung und Begleitung auch vielleicht durch die ältere Generation in der Beratung oder in Peer Groups, wie man heute sagt. Meisterausbildung ist ein wichtiger Punkt. Da merke ich immer, die tauschen sich aus, die fahren von einem zum anderen Betrieb und erkundigen sich. Also viel anzusehen, erkennen, wo liegt meine Stärke, wo liegt meine Freude. Ein gutes Einvernehmen mit der älteren Generation, das auch wertzuschätzen, was sie gearbeitet hat. Oft ist es ja wirklich, die meinen das oft auch nicht bösartig, wenn sie keine Veränderungen zulassen, sondern sie haben auch ganz sicher das
Herzblut meine ich auch so, hineingelegt.
Nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja. Mhm. Aber das auch loslassen zu können, eigene Systeme, Parallelsysteme zu entwickeln, wo man auch selber einfach sich gut entwickeln kann. Und dann glaube ich schon, dass es ein guter Weg sein kann, auch künftig Milchbauer oder auch Mutterkuhbauer oder Bäuerin zu sein.
Leopold, danke schön für das Gespräch, dass du uns mitgenommen hast ins Grünland, auf unsere Milchviehbetriebe, Mutterkuhbetriebe. Es war sehr interessant. Danke auch für eure Forschungsarbeiten und Bildungsarbeiten, die ihr leistet. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie andere Podcasts noch hören von uns. Es gibt sehr viele schon. Nehmen Sie sich die Zeit, Positives aufzunehmen und daran weiterzudenken. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei Agrarseins Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLV Rampe-Kumpenstein. Rampe-Kumpenstein.